Herzlich willkommen bei uns hier in Aidlingen. Es ist einfach klasse, dass Sie sich bei diesen winterlichen Straßenverhältnissen auf den Weg gemacht haben und dass Sie nun hier sind. Mit zugeschaltet und mit uns verbunden durch die Übertragung sind auch die Väter und Mütter mit ihren Kleinen oben im Mutterhaus und unsere Ruhestandsschwestern im Weitblick. Vielleicht können wir Ihnen mit einem kleinen Applaus unsere Verbundenheit signalisieren. Vielen Dank. Wir sind hier zusammen im Namen Jesu. Und weil ihm alles Lob und aller Ruhm, alle Ehre, aller Preis und aller Dank gebührt, wollen wir ihn zu Beginn gemeinsam loben mit dem Lied »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren«. Sie finden das Lied unter der Nummer 48 und wir singen alle 5 Strophen. Wunderbar, dass wir so eine schöne musikalische Begleitung, so eine kräftige Unterstützung heute haben. Das neue Jahr ist bereits schon wieder 23 Tage alt. eine Wegstrecke von gut 11 Monaten beziehungsweise 342 Tagen liegt vor uns. Deshalb lese ich Ihnen ein paar Sätze, die sich unter meiner Post befanden, die mit einem Vers aus dem heutigen Bibeltextthema überschrieben sind. Vor uns liegt der Weg in das neue Jahr. Wie wird dieser Weg aussehen? Wird es eine gerade Straße sein, auf der wir schnell dahin brausen können? Oder wird es steinig und schmal, sodass wir nur langsam vorwärts kommen? Wird es Zeichen am Weg geben, die uns die Richtung weisen? Wegkreuzungen, an denen wir uns entscheiden müssen? Können wir schon das Ziel erkennen? Oder sehen wir nur den nächsten Schritt? Viele Fragen sind es, die uns auf dem Weg in das neue, noch unbekannte Jahr begleiten. Da ist es gut zu wissen, Gott macht uns Mut für unseren Weg. Er stärkt uns und gibt uns Kraft. Und dazu passt das Lied: Du bist das Licht der Welt. Du bist der Glanz, der uns unseren Weg erhält, dass wir nun gemeinsam singen, Nummer 27, 1 bis 3. 27, 1 bis 3.
Thank you.
möchte gern noch beten. Herr Jesus Christus, hab so Dank, dass du zugesprochen und zugesagt hast, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Herr Jesus, mit dieser Zusage rechnen wir. Und auch, dass du am allerbesten weißt, wie jeder Einzelne heute hierher gekommen ist. Unter Druck oder Stress oder mit einem Kummer oder einer Not, mit einer Freude, mit einer Befürchtung. Du weißt das alles. Und du bist der eine, der all dem, was uns bewegt, gewachsen ist. Und danke, dass du uns jetzt still machen kannst, dass das, was wir mitgebracht haben, hinter uns bleibt und du mit uns reden darfst. Amen. Der gedeckte Tisch, der hat's mir angetan. Ein besonderes Flair und eine Faszination gehen von ihm aus. Ganz besonders individuell und kreativ gedeckte Tische begegnen uns in unserer Bibel. Äußerst liebevoll sind sie der jeweiligen Situation angepasst. Eine Begebenheit hat der Künstler Sieger Köder mit Pinsel und Farben auf die Leinwand gebannt. Dieses Bild ist es wert, dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Lassen Sie es auf sich wirken. Und dann tragen wir zusammen, was Ihnen an diesem Bild ins Auge sticht. Tragen wir einfach Ihre Entdeckungen zusammen und lassen wir uns überraschen. Ja, bitte. Sie haben den Elia erkannt. Kein Tisch. Raben und Brote und ein Weinkrug und Wurst. Bitte? Der Elia, wie er so matt und geduckt da sitzt und keinen Ausweg sieht, da sorgt Gott dafür. Habe ich es richtig wiederholt? Ja. Bitte. Eingehüllt in seinen Gebetsmantel. Ich wiederhole, damit oben und unten unsere Zuhörer mit verstehen können. In der prallen Sonne, alles gelb, kein bisschen Schatten. Aber der blühende Ginster ist da. Vielen Dank. Sieger Köder hat sein Bild, das von ausdrucksstarken Kontrasten geprägt ist, folgendermaßen überschrieben. Dort setzte er sich unter einem Ginsterstrauch. Dort setzte er sich unter einem Ginsterstrauch. Das ist die Ausgangssituation Und dazu lese ich Ihnen zuerst den biblischen Bericht aus 1. Könige 19, Vers 1 bis 8. Und Ahab sagte zu Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie einer von diesen Seelen. Als er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging eine Tagereise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe, und sagte: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch, und sieh, ein Engel rührte ihn an und sagte zu ihm: Steh auf und iss. Er sah sich um, und sieh, neben seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und stand ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte hin bis an den Berg Gottes, den Horeb. Trotz Wüste, trotz einer beschränkten Farbpalette wirkt das Bild nicht eintönig. Im Gegenteil, Frische, Klarheit, ja Hoffnung strahlt uns entgegen. Und dabei bleibt der Blick unwillkürlich an dem zusammengekauerten Elia hängen, der fast die Hälfte des Bildes ausfüllt. Als Überschrift über seinen Zustand habe ich mir notiert: Fix und fertig und total am Ende. Elia kann nicht mehr. Elia ist wie ein Ballon, dem alle Luft entwichen ist. Aller Mut, alle Kraft und alle Hoffnung haben ihn verlassen. Stattdessen hat die Verzagtheit von ihm Besitz ergriffen. Elia war der festen Überzeugung gewesen: Es lohnt sich, alles für Gott hinzugeben. Alles. Und jetzt? Aller Einsatz für Gott und für seine Sache ist umsonst. Umsonst für die Katz. Er fühlt sich Mutterseelen allein und gänzlich im Stich gelassen. Enttäuschung macht sich breit und eine tiefe Resignation. Es gibt wohl keinen Menschen, der nicht erfassen kann, was damit gemeint ist. In solch einer Lebensphase ist man bereit, alles auf und dran zu geben. Gedanken wie: Es ist ja doch alles umsonst. Ich taug halt nichts. Mein Leben hat ja doch keinen Wert. Und deshalb kann ich einpacken und gehen. Solche Gedanken bekommen Macht über einen. Vielleicht macht einer noch ein Weilchen mit zusammengebissenen Zähnen weiter, bevor auch er klein beigibt. Im Grund geht es nur um eine Frage der Zeit. Man ist am Ende, fix und fertig, fix und fertig. Man kann nicht mehr und man will nicht mehr. Man hat nur noch ein einziges Bedürfnis, schlafen und nochmals schlafen. Blenden wir doch kurz zurück und fragen wir uns, was hat denn den Elia so völlig aus der Bahn geworfen? Aus dem vorangehenden Kapitel aus 1. Könige 18, Vers 16 bis 46 erfahren wir von dem dramatischen Geschehen am Berg Karmel. Mutig und total überzeugt nahm Elia im Namen des lebendigen Gottes vor den Augen von König Ahab und dem versammelten Volk den Kampf gegen die Übermacht von 450 Baalspriester und 400 Aschera-Priester und Prophetin auf. Er rief: Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Um diese zentrale Frage ging's: Wer ist der wahre Gott? Ist es der Wettergott Baal mitsamt der Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin Aschera oder der Herr? Der lebendige Gott antwortete: Während von den toten Götzern nicht auch nur ein Windhauch zu spüren war. Der lebendige Gott antwortete auf Elias Gebet mit Feuer vom Himmel. Und zum Schluss stand klipp und klar fest, was Sache ist. Der Herr allein ist der wahre Gott. Der Herr allein ist der wahre Gott. Elia befahl: Packt die Propheten Baals, keiner soll entkommen. Stehenden Fußes wurden sie festgenommen. Elia ließ sie hinunter an den Fluss bringen und hinrichten. Und ebenfalls in 1. Könige 18 begegnet uns Elia als der Prophet, der siebenmal betete, hintereinander betete und dann erlebte, wie Gott den ersehnten Regen schickte. Mit Leichtigkeit eilte er in der Kraft Gottes die 20 Kilometer vom Karmel bis nach Jezreel, dem Regierungssitz des Königs Ahab, vor dessen Wagen her. Und er hatte ja prächtige Araber angespannt. Und nun kam die große Wende in Israel. Wird das Volk sich zu seinem Gott bekehren, zu ihm umkehren und ihm allein vertrauen? Und genau an diesem Punkt schlägt der Feind zu. Kein einziges positives Echo erreichte Elias Ohren. Stattdessen ließ ihm die heidnische Königin durch einen Boten einen Brief schicken. Elia las: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwör ich dir. Diese Todesdrohung der Könige, der Königin, die saß. Elia packte die Angst, alle Kraft, aller Mut, alles Leben wollten von ihm weichen. Und doch raffte er sich zusammen. Aus meinem eigenen Leben weiß und kenne ich solche Zeiten nur zu gut. Verzagtheit und totale Entmutigung sind lebensgefährliche Situationen. Sind Sie über diese Reaktion geschockt? Oder sind Sie der Meinung, Elia müsste doch bei allem, was er bisher mit Gott erlebt hat, für den Rest seines Lebens mit einer freudigen Zuversicht und Überzeugung wissen, der lebendige Gott lebt und liebt sein Volk. Nie und nimmer wird er das Werk seiner Hände aus der Hand geben. Müsste er nicht wissen, Gott ist immer noch größer. Er hört und erhört Gebet. Er offenbart ganz gewiss seine Macht, wenn nur erst recht die Zeit dafür da ist. Bei Gott ist doch nichts unmöglich. Was kann mir da die Drohung der Isebel anhaben? Weit gefehlt. Elia nimmt nicht einmal wahr, von welcher Seite aus die Drohung kommt. Auf gar keinen Fall von Gott. Ganz im Gegenteil, von einem ungläubigen menschlichen Wesen, dessen gottloses Leben Lichtjahre von einem Leben mit Gott entfernt sind. Die Drohung der Isebel warf Elia buchstäblich aus der Bahn, so vollständig und so gründlich, dass sein Glaube zerbricht und seine Hoffnung zerfällt. Daran wird deutlich, Elia ist ein Mensch wie Sie und ich. In 1. Könige 19, Vers 3 steht, als Elia das las, packte ihn die Angst. Er machte sich auf und rannte um sein Leben. Etwa 300 Kilometer bis nach Beersheba, der südlichsten Grenzstadt in Israel. Bis dorthin hatte sein Diener ihn begleitet. Jetzt aber schickte er ihn weg. Damit wies er jegliche stärkende oder ermutigende Beziehung von sich. Elia will niemanden mehr um sich haben, niemanden mehr sehen. Ganz alleine und ohne jegliche Versorgung rennt er einen ganzen Tag lang völlig kopflos in die Wüste hinein. So lange, bis er wirklich nicht mehr kann. Schließlich bricht er erschöpft unter einem Ginsterstrauch zusammen. Elia kann nicht mehr. Jetzt ist sein Akku leer, die emotionalen Reserven gänzlich aufgebraucht. Seine Nerven liegen blank. Vielleicht ist ein Einzelner unter uns, der sich in solch einer inneren Misere befindet. Fix und fertig und total am Ende. Dann ist uns Elia nirgends so vertraut wie hier. Im Wort Gottes stoßen wir auf volles Verständnis. In Sprüche 18, Vers 14 las ich nach der Übertragung Hoffnung für alle. Ein Mensch kann durch festen Willen sogar körperliche Krankheit ertragen. Aber wer den Mut zum Leben verloren hat, ist zu nichts mehr in der Lage. Das lese ich Ihnen nochmal. Ein Mensch kann durch festen Willen sogar körperliche Krankheit ertragen. Aber wer den Mut zum Leben verloren hat, ist zu nichts mehr in der Lage. Und auch David wusste nicht mehr aus noch ein, er war mit seinem Latein am Ende. In Psalm 40, Vers 13 bekennt und betet er, unlösbare Schwierigkeiten haben sich vor mir aufgetürmt und nehmen kein Ende. Meine Verfehlungen haben mich eingeholt und die Folgen sind nicht zu überblicken. Jeder Mut hat mich verlassen. Im Psalm 143, Vers 3 und 4 und 7 seufzt und stöhnt er. Der Feind verfolgt mich und treibt mich in die Enge. Ich weiß nicht mehr weiter und bin vor Angst wie gelähmt. Ich bin völlig am Ende. So steht's im Wort Gottes. Im Psalm 77, Vers 4b bekennt der königliche Sänger Asaph: Grüble ich weiter über meine Lage nach, so verliere ich allen Mut. Und dann kann man nicht mehr und ist am Ende. Psalm 130 trägt in der Übertragung Hoffnung für alle die Überschrift: Herr, ich bin völlig am Ende. Das ist ein Gebet. Herr, ich bin völlig am Ende. Und als Johannes der Täufer im Gefängnis saß, sah er darin auch das Ende. Er war so angefochten, dass er sich fragte: War die Sache mit Jesus nun Einbildung oder war sie echt? In seiner Not schickte er einen Boten zu Jesus und ließ er ihn fragen: Bist du der verheißene Messias, dessen Kommen in der Schrift angekündigt war? Oder sollen wir auf einen anderen warten? In 2. Korinther 1, Vers 8 berichtet der Apostel Paulus von einer Situation, die für ihn buchstäblich das Ende bedeutete. Liebe Brüder, ich meine, ihr solltet wissen, dass wir in der Provinz Asien Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Wir mögen am Ende sein. Ja, das gibt's. Und nicht nur einmal. Aber unser Herr doch nicht. Ihm geht es gut. Ihm geht es immer gut. Er ist immer in der Lage, einzugreifen und zu retten. Am Tag und in der Nacht. Und er hat von seinem hohen Thron aus den totalen Überblick. Ihm gerät nichts aus den Händen. Er weiß alles. Und wenn einer uns versteht, dann er. Auf ihn, den Herrn Jesus, lenkt der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 12, Vers 3 unseren Blick. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindungen er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Dazwischen singen wir das Lied: Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? Vielleicht tut's Ihnen gut, wenn Sie dazu aufstehen. 380, 1 bis 3. 380.
Thank you.
Elia will nicht mehr. Er ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Als ein Gescheiterter wirft er sich Gott selbst mit seinem Leben und mit seinem Auftrag vor die Füße. Und doch bedeckt der Gebetsschal seinen Kopf. Seine Hände sind zum Gebet gefaltet. In sie birgt er seinen schweren Kopf. Ein letztes Stoßgebet entringt sich seinen Lippen. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Welch ein Widerspruch. Erst läuft er 300 Kilometer, um sein Leben zu retten, und nun sitzt er da und will nur noch sterben. Ausgerechnet, dieser Elia wird niemals sterben, sondern mit einem feurigen Wagen zum Himmel fahren. An dieser Stelle möchte ich einen feinen seelsorgerlichen Rat eines Auslegers einfügen. Wollen wir jetzt fragen nach der Schuld des Elia? Wollen wir eine psychologische Erklärung suchen für seine Verzweiflung? Oder wollen wir seine Äußerung unter dem Ginsterstrauch unter die Lupe nehmen? Wollen wir das wirklich? Aber wer sind wir, dass wir die Diagnose seiner Krankheit stellen können? Das kann nur Gott selber, nur Gott allein. Und wenn er es hier nicht tut, jedenfalls nicht so, dass wir ihm über die Schulter gucken und Einblick in seine Diagnose bekommen könnten, haben wir dann nicht in Furcht und Zittern zur Kenntnis zu nehmen, dass es solche Verzweiflung gibt, auch bei Glaubenden, auch bei Menschen, die ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt haben, dass auch größte Erfahrungen, auch stärkster Glaube keine Sicherungen darstellen gegen Tiefpunkte, gegen Depressionen, gegen schwersten Zweifel und härteste Anfechtung. Auch Menschen, die Gottes Macht und Kraft erfahren haben, auch an sich selber erfahren haben, können auf einmal wieder wie leer und wie tot dastehen, ohne Kraft, ohne Licht und ohne Zuversicht. Und Gott lässt es geschehen. So restlos sind wir von ihm abhängig. Darin ist Gott, Gott, dass er sich nie in unsere Hände gibt, auch nicht in die Hände der Glaubenden. Er lässt nicht über sich verfügen, er lässt sich nicht von uns manipulieren und brauchen, wie wir möchten. Er ist nicht der billige Tröster, der uns die Anfechtung erspart. Seinem eigenen Sohn hat er sie nicht erspart. Sehen wir nicht durch Elia unter dem Ginsterstrauch hindurch ihn selber, unseren Herrn, der unter den Bäumen des Gartens Gethsemane in einsamer Anfechtung ringt um seinen Weg, um den Willen des Vaters. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Dass wir es recht verstehen könnten. Anfechtungen sind keine Betriebsunfälle unseres Glaubens, keine Pannen auf unserer Fahrt durchs Leben. Sie gehören zum Stand des Christen in der Welt, so wie sie zu Christus selbst gehört haben. Und darum konnte Martin Luther in seiner zugespitzten Art sagen, Die größte Anfechtung müsste die sein, keine Anfechtung zu haben. Elia schläft. Er nimmt nicht mehr wahr, was sich um ihn herum abspielt. Seine Gesichtszüge sind wie tot. Im Faltenwurf seines Mantels spiegelt sich die Wüste. Wie wunderbar hatte Gott gerade sein Volk durch die Wüste geführt und dort versorgt. Genauso wenig darf den Boten Gottes die innere Verzweiflung zur Strecke bringen. Spörtchen sagt so fein, Gott wird den letzten Engel aus dem Himmel senden, um dir zu helfen, wenn deine Not dies erfordert. Nein, der Prophet ist in seiner Not nicht preisgegeben, auch wenn anscheinend alle Quellen versiegt sind. Beim näheren Betrachten erkennen wir, das Loch, in dem Elia sitzt, ist gar kein Loch. Es gleicht eher einem Schutzraum, der ihn in der Wüste birgt. Es ist auch kein Grab. Er ist umgeben von einem Kranz oder besser gesagt einem Schutzwall von Wohltaten, die verkünden, Gott ist treu. Das hatte Elia am Bach Krit erfahren. Und genau dieselbe Erfahrung verquickt der Künstler hier im Bild. Das bezeugen auch wie stramme Beobachter und Wächter die beiden Raben. Mit Argusaugen bewachen sie die beiden Semmeln. Im Auftrag Gottes waren sie für die Versorgung des Propheten zuständig gewesen. Charles Swindoll schreibt, vertrocknete Bäche können keineswegs den vorsorgenden Plan Gottes durcheinanderbringen. Ganz im Gegenteil führen versiegte Quellen oft dazu, dass dieser Plan erst recht zutage tritt. Während sich Elia den Tod wünscht und tief und fest schläft, tritt der lebendige Gott auf den Plan. Am Tiefpunkt ist Gott da. Elias Wunsch zu sterben wird beantwortet, aber nicht so, wie er sich das denkt und wünscht. Angesichts der inneren und äußeren Feinde, der Öde und Wüste, der Resignation und Entmutigung, ja Aussichtslosigkeit, der Depression und der Verzweiflung, deckt Gott für seinen erschöpften Diener den Tisch. Aus seiner himmlischen Herrlichkeit schickt er ihm dafür extra einen Boten, der ihm ein Picknick in der Wüste bereitet. Der Engel bringt dem verzagten Propheten Brot und Wasser und dann schlägt oder klopft er ihm kräftig auf die Schulter und holt ihn so mal erst ins Leben zurück mit dem Befehl, steh auf und iss. Wo Elia mit seiner Kraft am Ende ist, sorgt Gott dafür, dass er wieder zu neuen Kräften kommt. Dem, der sich den Tod wünscht, werden buchstäblich Lebensmittel gereicht. Lebensmittel sind nicht die Lebensmitte, aber ein schmackhaftes Zeichen der Fürsorge Gottes. Auch der Durchgebrannte und Ausgebrannte und Abgebrannte soll diesen himmlischen Service erfahren. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du schenkst mir voll ein. Elia steht tatsächlich auf, isst und trinkt. Und danach legt er sich wieder hin und schläft weiter. Gott tadelt ihn deswegen nicht. Er lässt Elia schlafen. Pfarrer Wilhelm Busch vermerkt, wie weise und zart geht der Herr doch mit seinen Knechten um. In dieser Stunde wäre der Elia für große Dinge gar nicht empfänglich gewesen. Doch diese kleinen Freundlichkeiten richteten das zerbrochene Blümlein auf. Genauso macht es der Herr heute noch mit seinen müde gewordenen Knechten. Wie kann in solchen Stunden der Verzagtheit eine fröhliche Stunde in einer Familie, eine Begegnung mit einem Bruder oder einer Schwester, ein stiller Spaziergang in der Natur, eine Liebe, die uns erwiesen wird, oder sonst irgendetwas uns sein, wie ein direkter Gruß von Gott. Er hat dabei mancherlei Engel, die seinen Dienst an uns verrichten. Und in seiner Güte und Treue ist Gott weiterhin um Elia besorgt. Wiederum deckt er ihm in der Wüste den Tisch. Wiederum im Angesicht seiner Feinde, die auf seine totale Vernichtung aus sind. Gott schickt zum zweiten Mal einen Engel, der rührt ihn an und befiehlt: Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Von Konrad Eisler habe ich mir dazu ein paar feine Gedanken notiert. Er schreibt: Natürlich hätte sich Elia angesichts dieses kärglichen Wüstenpicknicks fragen können: Nur Wasser, nur Brot, kein Wein, kein Speck, ist das alles? Gott nimmt diesen pessimistischen Kehrreim positiv auf. Es ist genug. Mein Wasser löscht den Durst, mein Brot stillt den Hunger, meine Speise hat Nährwert genug, deshalb iss und trink. Gott sorgt für seine Leute, seine Mittel sind zwar scheinbar gering, aber genug. Jesu zerbrochener Leib und Jesu vergossenes Blut stehen immer bereit. Abendmahl ist Mahlzeit für unterwegs. Wer genug vom Leben hat, hat mit diesem Mahl genug zum Leben. Doch es ist genug. Soweit Konrad Eisler. Noch nimmt Elia das neue Leben über ihm nicht wahr, das der Ginsterstrauch mit seinen zarten gelben Blüten, den grünen Blättern verkündet. Elia nimmt erst recht nicht wahr, dass aus dem vermeintlichen Loch, in dem er sich befindet, ganz zart ein neuer Weg führt. Im Faltenwurf seines Gewandes ist er bereits vorgezeichnet. In der Ferne grüßt der Berg Gottes, der Horeb. Genau dorthin führt sein Weg. Gott hat noch etwas vor mit Elia. Gott steht in seiner Treue zu seinem Wort: Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Das gilt. Lassen Sie sich das ins Herz hineinfallen.
Thank you.
Herr Jesus Christus, wir möchten dir so danken, dass du der bist, der ewig ist. Und bei dir ist alles grenzenlos, unbegrenzt, wo unsere Kraft am Ende ist. Deine Kraft hört nicht auf. Und wir beten dich an, dass du heute bei all den vielen der Deinen bist, die irgendwo verzagt am Boden liegen, eine schwarze Brille aufhaben, keinen Weg mehr sehen. Danke, Herr, dass du heute tröstest, stärkst, belebst, aufrichtest, einen neuen Lichtstrahl schenkst in das Dunkel hinein. Und danke, Herr, dass du weißt, auch was die neue Woche vor uns bringen wird. Heute haben wir erstmal deinen Tag und dürfen uns dir anvertrauen. Und für die neue Woche wirst du auch sorgen. Und wir beten dich an, dass du uns begleitest, dass du uns gut bist, dass du uns treu bist, dass du sogar in der Wüste ein Picknick bereitest. Amen. Schön, dass Sie heute gekommen sind. Herzlichen Dank am Klavier Schwester Hildegard und den Posaunen, den Bläsern. Herzlichen Dank Schwester Ida und Herrn Philipp für die technische Unterstützung. Und herzlich eingeladen sind Sie für nächsten Sonntag zur nächsten Bibelstunde wieder um 2 Uhr. Am Mittwoch um 8 Uhr findet im Sonnenberg Mutterhaus in der Sonnenbergstraße 23 der Mittwochkreis statt. Da ist jeder herzlich eingeladen. Und vom 7. bis 11. Februar haben wir in diesem Jahr die Theologische Woche mit Pfarrer Dr. Hartmut Schmid. ein ganz feines und interessantes Thema, Vielfalt der Prophetie, hier in unserem Saal, jeweils morgens von 9 bis 12. Hinten liegen Programme bzw. Stundenpläne auf. Und am 12. Februar, da findet ein Frauenfrühstück in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Aidlingen statt. Frau Gerdi Stoll spricht zu dem Thema, wenn Sorgen Macht gewinnen. Sie können Flyer vorne mitnehmen und man kann sich noch anmelden. Und für die Studio Kids finden Sie draußen auch die neuen Termine für die Proben. Und vom 17. bis 19. Februar bieten wir Interessentinnen-Tage an für junge Frauen, die sich für eine Ausbildung in unserer Bibelschule interessieren. Vielleicht kennen Sie eine junge Frau, die gerade irgendwo auf dem Schlauch steht und sagt, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Laden Sie sie ein. Vielleicht ist das die Wegschneise für die nächste, die Richtung, die sie gehen soll. Haben Sie den Mut, Einladungen weiterzugeben. Und dann wünsche ich Ihnen eine ganz bewahrte Heimfahrt. Aber vorher singen wir noch das Lied Nummer 127, Jesus Christus segne dich. Eine bewahrte Heimfahrt und einen guten Sonntag. Auf Wiedersehen.